Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute mit Melchior Neumann.
Herzlich willkommen zum Ansteuern-Podcast, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mein Name ist immer noch Melchior Neumann und an meiner Seite ist Anna Wiedemann. Du bist ehrlicherweise der Gast, den ich mir schon seit Jahren wünsche und bisher noch nicht endlich gefunden habe, um es mal so zu sagen. Wir lernen uns jetzt ein bisschen persönlich kennen. Wir haben schon voneinander gehört, aber vor allen Dingen dein Tätigkeitsbereich und dein Werdegang, den finde ich ganz spannend. Und zwar bist du aktuell quasi im NWB-Verlag verantwortlich und arbeitest quasi im Verlag. Also das heißt, ich sag's mal als Laie, im weitesten Sinne irgendwie journalistisch aktiv und arbeitest im Verlag. Und das fand ich schon immer spannend. Ich habe früher mal einen Blog gestartet, 2013, glaube ich, rund um irgendwie Steuerthemen und so. Und seitdem fand ich es immer spannend. Bei mir hat es nur zu diesem Podcast gereicht, aber du hast da einen deutlich mehr und breiteren Einblick. Deswegen freue ich mich sehr, mal zu erfahren, wie du da gelandet bist und wie dein Arbeitsalltag heute aussieht und was du da machst. Aber vielleicht magst du dich erstmal mit eigenen Worten kurz vorstellen. Wie würdest du dich vorstellen, wenn ich es nicht versucht hätte jetzt?
Ja, hallo erstmal Melchior. Vielen lieben Dank für die sehr, sehr nette Begrüßung. Also das kann ich ja fast gar nicht toppen, aber ich freue mich auch, dass ich hier bin, dass wir jetzt einfach mal ein bisschen miteinander quatschen können, uns kennenlernen. Wie du schon gesagt hast, ich bin Anna, ich bin 29 Jahre alt und jetzt echt kürzlich im NWB-Verlag, also seit Ende letzten Jahres bin ich jetzt im NWB-Verlag tätig. Ich habe mich vorher schon in verschiedenen Bereichen des Steuerrechts ausprobiert, sagen wir es mal so. Und freue mich, heute hier sein zu dürfen. Vielen Dank.
Prima. Erstmal wichtigste Frage, die stelle ich fast jedem. Wie kommt man denn erstmal generell auf Steuern als Themenfeld? Weil bei dir ist es ja nicht so, dass du über den journalistischen Weg zufälligerweise in die Steuerberatung gestolpert bist, sondern du bist auch tatsächlich Steuerberaterin.
Ja, das ist richtig. Also tatsächlich war es auch eher ein Zufall, dass ich in der Steuerbranche gelandet bin, was das vielleicht auch so ein bisschen erklärt, dass ich mich so ein bisschen ausprobiert habe. Grundsätzlich war es damals nach dem Abitur so, dass ich nicht so ganz genau wusste, in welche Richtung will ich jetzt einfach gehen. Man ist ja gerade mal 18 Jahre alt und dann zu entscheiden, okay, diesen Job möchte ich jetzt wirklich mein Leben lang machen. Und ehrlicherweise habe ich, glaube ich, noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, mein Traumjob war schon immer Steuerberater zu werden.
Deswegen stelle ich die Frage auch immer, ich habe noch niemanden gefunden in diesem Podcast, der das so gesagt hätte. Nein.
Das würde mich auch wirklich wundern. Bei mir war es tatsächlich damals, dass ich auf einer Ausbildungsmesse war und mir die verschiedenen Stände angeguckt habe. Und das war wirklich absolut querbeet. Also von Modedesign bis hin zum Finanzamt. Und habe mich überall mal beworben. Also ich hatte dann Vorstellungsgespräche, wie gesagt, beim Finanzamt, für Modedesign, für duale Studiengänge im Bereich International Business, bei der Krankenkasse. Und dann habe ich die Zusage beim Finanzamt bekommen. Das klang ja auch alles ganz nett mit Studieren und Lernen im Schloss und Wohnen im Schloss. Man hat eine ganz nette Vergütung bekommen. Und ja, die Eltern haben natürlich auch gesagt, Finanzamt ist ganz gut, geh da mal gerne hin. Und so bin ich dann erstmal im Steuerbereich gelandet und wie gesagt, anfänglich dann beim Finanzamt zum dualen Studium.
Ja, also das höre ich immer mal wieder, dass auch das Studium, also erstens als Berufseinsteiger natürlich ganz spannend, weil, wie du sagst, es ist halt von vornherein vergütet, es ist grundsätzlich schon überdurchschnittlich sicher, glaube ich, wenn man dann beim Finanzamt ist und auch bleibt zumindest, was dann ja aber relativ viele auch nicht machen, du ja offensichtlich auch nicht. Das heißt, du hast da studiert, hast gute Rahmenbedingungen gehabt und ich glaube, die steuerliche Ausbildung, zumindest das, was ich immer höre, ich kann es nicht beurteilen, ich habe anfangs eigentlich nur die Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht, aber die ist steuerfachlich ja auch intensiv, um es mal so zu sagen, oder anders formuliert, sehr umfangreich und qualifiziert dich dafür für alles Weitere auch sehr gut.
Das stimmt. Also das war mir am Anfang auch gar nicht so bewusst, aber wenn man beim Finanzamt das duale Studium gemacht hat, ist man wirklich sehr, sehr gut und breit aufgestellt. Also danach kann man auch, ich möchte jetzt ja hier niemanden verleiten, aber danach findet man auch ganz gut einen Job in der Steuerbranche, was ich dann auch gemacht habe. Also bei mir war es damals nach dem Studium so, dass ich von Herford nach Köln versetzt werden sollte und das für mich mit Anfang 20 dann doch eine Entfernung war, die ich nicht ganz so gerne auf mich nehmen wollte.
Wie ist das vielleicht aus Neugier? Wie ist das? Du bist ja dann beim Land angestellt. Also das heißt, die können in Anführungszeichen dir sich dann entscheiden, wo du denn im Bundesland eingesetzt wirst. Das heißt, das kann dann auch ein paar hundert Kilometer weit weg sein im Zweifel.
Genau, also es kommt so ein bisschen darauf an, ob man beim Bundeszentralamt angestellt ist oder beim Land wirklich. Beim Bundeszentralamt kannst du schon in ganz Deutschland versetzt werden. Und wenn du nur beim Land angestellt bist, dann beschränkt sich dieser Kreis auch nur auf den Landeskreis. Und es gibt immer zum 1.12. einen Personalausgleich. Dann wird geguckt, wo brauchen wir Leute, wo haben wir zu viele Leute. Und bei mir war es dann damals, als ich mit dem Studium fertig war, dass man halt in dem Bereich sehr viele Leute gebraucht hat. Wir hatten zu viele Leute bei uns im Kreis OWL, die da gearbeitet haben. Und deswegen hätte ich dann in den sauren Apfel beißen sollen und nach Köln gehen sollen, wobei das vielleicht der eine oder andere auch anders sieht mit dem sauren Apfel. Also für viele sucht dann ja doch eine Wunschstadt. Aber für mich war das dann damals, ich habe zwar beides probiert, also habe mich auch auf WGs in Köln beworben, aber mich auch gleichzeitig beim Steuerberater in meiner Umgebung beworben. Und ehrlich gesagt, wenn man in einer WG steht und sagt, ich arbeite übrigens beim Finanzamt, ich würde hier gerne in der Schmidt-WG wohnen, hat man auch gar nicht so gute Chancen.
Dann freuen sich alle über, oh Gott, jetzt müssen die ganzen Untermietverträge, das, was wir gerade dir eigentlich draufschlagen sollten, gleich wieder runterrechnen.
Ja, ganz genau. Deswegen war das tatsächlich auch einfacher, zum Steuerberater zu gehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Bin dann zum Steuerberater gegangen, habe da ganz klassisch in der Steuerberatungsbranche erstmal gearbeitet, habe noch einen Master berufsbegleitend gemacht mit anschließender Steuerberaterprüfung. Und danach ging es dann nochmal für mich vom Unternehmen. Da habe ich in der Steuerabteilung eines Unternehmens gearbeitet.
Ja.
Da war dann aber die Frage, also bis dahin war der Weg dann irgendwie, wenn man beim Finanzamt war, war schon so vorgegeben. Also dann war klar, man macht noch, also für mich war das dann klar, ich mache noch diesen Master, ich mache noch die Steuerberaterprüfung. Habe das aber nie wirklich hinterfragt. Ich habe nie gefragt, ist das wirklich das, was ich auch wirklich jetzt machen möchte in meinem Leben? Und die Zweifel kamen dann erst nach der Steuerberaterprüfung auf, als dass ich mich dann doch mal hinterfragt habe, passt das denn eigentlich zu mir? Sind das so die Sachen, die ich wirklich jetzt noch 40 Jahre machen möchte?
Und in dem Zuge habe ich... Kurz einzuhaken, du warst in einem Unternehmen, auch das ist ja für viele ein Schritt, der mit, also ich kenne viele Leute, die sich viele Jahre mit diesem Schritt beschäftigen und sich am Ende vielleicht dafür oder dagegen entscheiden, aber für dich war es offensichtlich pragmatisch mal eben schnell auch nochmal mitgenommen. Ging es da einfach nur um Erfahrung zu sammeln oder hattest du die, also wenn du das Ziel hattest, Steuerberaterin zu werden, dann ist der Schritt ja nicht unbedingt naheliegend, jetzt in die Wirtschaft zu gehen.
Das stimmt. Also den Schritt habe ich auch nach meiner Prüfung gemacht. Also da hatte ich die Steuerberaterprüfung schon, beziehungsweise das war quasi direkt danach. Im Oktober habe ich geschrieben und im November quasi gleich an die Freistellung angeknüpft, den neuen Job angefangen. Und das war für mich eine Entscheidung, weil beim Steuerberater, das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Also das war nicht so richtig die Tätigkeit, die ich machen wollte. Aber zum Finanzamt zurück war natürlich auch keine Option. Und dann war für mich die Frage, was kann ich denn ansonsten in diesem Bereich machen? Und habe dann erstmal in dem Moment nur das Unternehmen gesehen, dass man da ja auch in der Steuerabteilung arbeiten kann. Was ich auch sehr interessant fand, weil man begleitet den einzigen Mandanten in dem Sinne, den man hat, natürlich auch nochmal ganz anders. Also sonst beim Steuerberater hat man ja nur sporadisch mit dem Mandanten zu tun und kriegt vielleicht auch gar nicht so richtig was von den Entwicklungen mit. Und wenn man in dem Unternehmen sitzt, dann kriegt man natürlich viel mehr noch was davon mit, was da eigentlich jetzt die Auswirkungen von dem sind, was man da macht, was man anstößt. Ja, genau, das waren so die Überlegungen damals.
Generell, ich glaube, man ist deutlich integrierter und hat deutlich mehr Vorarbeit. Manchmal denke ich mir so, als Kanzlei macht man sich das Leben so ein bisschen einfach, weil man ja, ich würde mal sagen, die Finanzströme organisiert, Belege, Reisekostenabrechnung, Bankkonten und so und so, die müssen ja schon vorgeordnet sein, bis denn der Steuerberater überhaupt anfangen kann mit der Arbeit. Und in Unternehmen, und ich kenne das jetzt nicht, weil ich in der Steuerabteilung gearbeitet habe, aber ich habe in Unternehmen schon mal gearbeitet, da erstmal Struktur und Ordnung reinzubekommen, das ist ja auch schon durchaus großer Teil der ganzen Arbeit, die man da machen muss. Und wenn man da in einer Abteilung arbeitet, dann sieht man da das ganze Ausmaß dessen, was da alles gemacht werden muss, weil es im Zweifel alles auf dem Tisch landet.
Also ich meine, so kann man auch nicht ganz sagen. Also würde ich das jetzt dem Steuerberater sagen, mit die ganze Vorarbeit ist ja quasi schon geleistet, dann steigen die einem ja auch aufs Dach, aber... Natürlich.
Ich arbeite ja auch in der Kanzlei. Es gibt noch genug zu tun für Kanzleien, das ist mir bewusst. Aber es ist trotzdem, also ich kriege ja bei meinem Steuerberater mit, wenn der mir die Beleganforderungsliste kriegt von meinem eigenen, sage ich ja, schön, jetzt habe ich die nervige Arbeit und du darfst anschließend daraus eine schöne Buchhaltung machen.
Genau. Mhm. Ja, und man ist halt als Steuerberater auch einfach Dienstleister in dem Sinne. Und im Unternehmen ist man halt einfach Kollege. Das ist nochmal eine ganz andere Stellung und eine ganz andere Arbeit dann ja nochmal als zuvor in der Steuerkanzlei. Und da fand ich, war es auch sehr viel ein Mandant nach dem nächsten, immer wieder die gleichen Sachen, klar, andere Zahlen, andere Menschen, aber man fertigt die dann ja doch mehr oder weniger ab, bis der nächste Mandant kommt. Und im Unternehmen kann man dieses Unternehmen viel mehr begleiten von vorne bis hinten. Das fand ich damals sehr interessant.
Ja. Wie ist es dadurch, dass du jetzt auch ja relativ kurz quasi Finanzamt, Steuerkanzlei und Unternehmen gesehen hast, ist das möglich, das relativ prägnant zu sagen, für wen wäre was das Beste oder was macht jeweils die Arbeit jeweils aus oder ist das denn doch zu vielschichtig und lässt sich nicht so zusammenfassen?
Ja, also es ist halt absolut typabhängig. So ganz pauschal zusammenfassen kann man das ja nie. Also andere Kolleginnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die haben das zum Beispiel in der Steuerkanzlei ganz anders empfunden als ich. Für die war das nicht so ein Abfertigen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dass man einen Mandanten nach dem nächsten macht, sondern für die, die sind da wirklich da drin aufgegangen. Das hat denen wirklich Spaß gemacht. Deswegen finde ich, kann man das nicht so ganz pauschal sagen, was man für ein Typ sein müsste. Aber im Unternehmen würde ich jetzt mal pauschal behaupten, dass man da schon auch mehr unternehmerisch mitdenken muss. Man muss vielleicht dann auch nochmal die ein oder andere Sache da anders hinterfragen, was man sonst dem Mandanten einfach mit auf den Weg gibt und sagt, ja, das müssen sie sich für sich überlegen, ob sie das so machen wollen.
Ja.
Und im Unternehmen musst du ja schon direkt einen Rat mit auf den Weg geben.
Ja. Und für wen ist das Finanzamt das Richtige? falls jemand mit dem Gedanken spielt.
Habe ich jetzt eigentlich mal ganz gewohnt umgangen, die Antwort darauf.
Ne, Studium ist schön. Du hast schon gesagt, du hast Studium bezahlt und der Studienort ist ganz schön.
Ganz genau. Grundsätzlich hat man natürlich auch im Finanzamt ganz gute Entwicklungschancen. Also beispielsweise sind auch Freundinnen von mir, die unterrichten mittlerweile in Nordkirchen. Das ist natürlich auch irgendwie eine interessante Aufgabe, dass man da die Studenten vor sich sitzen hat. Da hat man auch nochmal andere Möglichkeiten, die man jetzt natürlich in der freien Wirtschaft nicht so hat. Ich bin jetzt Dozentin in Nordkirchen. Aber um da hinzukommen, muss man vielleicht auch schon nochmal die eine oder andere Stelle auf sich nehmen, die einem eigentlich nicht so viel Spaß macht und die dann doch sehr monoton ist. Beispielsweise höre ich aber
Behörde,
auch. Ja, genau, es ist halt eine Behörde. Aber beispielsweise höre ich auch immer wieder, dass gerade Betriebsprüfung für die einen auch super interessant ist, was auch einfach dann Spaß macht, vielleicht im Unternehmen zu sitzen. Für die anderen ist es dann aber auch wieder ein absoluter Graus. Weil als Betriebsprüfer oder Betriebsprüferin sitzt man natürlich auch einfach alleine in einem Kämmerchen, bekommt jetzt auch nicht die absolute Luxusbehandlung und ist halt quasi so gegen das Unternehmen.
Also wir hatten ja auch einige Folgen, also für die Zuhörer oder Zuschauer, wir hatten ja auch schon einige, so keine Ahnung, Gregor Danielmeier beispielsweise, auch als ehemaliger Betriebsprüfer und so. Ich persönlich könnte das auch nicht machen, weil mein Helfersyndrom viel zu groß wäre, dass ich denen lieber Hinweise geben, wie sie es besser machen sollen, als dass ich da jetzt nach Fehlern suche, die um sie mich denn daran aufzuhängen, muss man sozusagen, oder irgendwas zu machen.
Ja.
Da bin ich zu parteiisch und zu pro Selbstständige und Unternehmer, wie dass sie doch ihr Kram besser hinbekommen. Deswegen wäre das allein für mich schon nicht machbar, weil ich da zu häufig Gewissenskonflikte hätte, dass ich doch vom Naturell her lieber helfen wollen würde.
Also ich habe natürlich auch keine Unmenschen, die dann da sitzen, aber natürlich sind es halt zwei Fronten, die schon gegeneinander sind in dem Sinne.
Hat aber ja auch, gesagt, ich würde sagen, volkswirtschaftlich gesamt hat das ja auch die Daseinsberechtigung, das wäre halt nur nicht mein Job. Und ähnlich wie du sagst eigentlich, sehr typabhängig dann. Aber letztendlich ist ja alles drei auch nicht deins gewesen. Das heißt, du bist ja auch in dem Unternehmen jetzt nicht ewig lang geblieben. Wie ging es denn dann danach weiter? Oder wie lange warst du da und wie ging es dann weiter?
Also insgesamt war ich 3 Jahre da in dem Unternehmen und in der Zeit war das schon ein Prozess. Also ich habe ja gesagt, dass ich es bis dahin nicht so richtig hinterfragt habe. Es war halt klar, dass ich diesen Weg erstmal so gehe, zumindest den akademischen Weg, dass ich den so bestreite. Und danach habe ich mich gefragt, ja und jetzt habe ich gar nicht mehr so ein Ziel vor Augen, was ich jetzt erreichen möchte und macht mir das denn eigentlich überhaupt Spaß? Und das war natürlich auch nicht von heute auf morgen, aber irgendwann habe ich mich dann mal dazu entschieden, eine Berufsberatung zu machen, ein Berufscoaching, wo sich dann wirklich jemand auch noch mal einen ganzen Tag Zeit für mich genommen hat.
Das finde ich schon spannend. Wie alt warst du da? Also ich weiß, dass du relativ jung Steuerberaterin geworden bist, aber wenn du dann 3 Jahre danach noch in einem Unternehmen warst, dann warst du ja schon, also du warst jetzt keine Berufseinsteigerin mehr zumindest.
Nee, das stimmt. Also ich war jetzt auch insgesamt 3 Jahre da. Ich habe da dieses Berufscoaching habe ich vielleicht so nach 2 Jahren dann gemacht.
Ja.
Nach 1,5 Jahren. Ganz genau weiß ich es jetzt gerade nicht mehr, aber irgendwann im Laufe dieser 3 Jahre, als ich da war,
Das heißt aber genau, wie alt warst du da? Also es ist ja dann schon ein Schritt, dann zu sagen, weil ich für viele ist Steuerberater so das ultimative Ziel von Karriere, jetzt habe ich es geschafft und ab jetzt ist nichts mehr mit Weiterentwicklung, also doof gesagt, das stimmt natürlich nicht, aber sehr auf die Spitze getrieben. Jetzt habe ich das Level an Karriere erreicht, was ich erreichen wollte, und ab jetzt spezialisiere ich mich vielleicht noch und so. Es geht jetzt aber nicht mehr unbedingt darum, jetzt nochmal komplett neuen Weg einzuschlagen. Aber da hast du dir ja dann gedacht, okay, mache ich es doch nochmal.
Ja, also Steuerberaterin war ich dann, glaube ich, mit 26 und dann irgendwie so mit 27, vielleicht auch 28, habe ich mich dann dazu entschieden, dieses Berufscoaching dann noch zu machen. Was ich auch wirklich super interessant fand. Ich habe auch gesagt, eigentlich müsste man sowas mal wirklich in der Schule anbieten. Das ist doch bahnbrechend, dass man sich dann noch mal den ganzen Tag lang Zeit nimmt und sich mal überlegt, was macht mir denn Spaß, was macht mir keinen Spaß, in welche Richtung möchte ich gehen. Aber man darf natürlich auch nicht mit so einer Erwartungshaltung dahin gehen, okay, ich gehe jetzt da einen Tag hin und danach weiß ich, das ist mein Traumjob, das möchte ich machen. Damit ist dann ja die ganze Arbeit noch nicht getan. Aber wir haben dann schon noch mal sehr kleinteilig aufgedröselt, was macht mir denn, wie gesagt, Spaß, was halt so Sachen sind wie, ich gehe gerne noch mal in die Recherche, ich suche mir Sachen raus und ich habe dann am Ende gerne ein fertiges Produkt. Also es waren klassischerweise so Mandantenanfragen oder Anfragen von KollegInnen im Unternehmen, die mir irgendwas zugeschickt haben, wo ich mich reinlesen konnte, wo ich am Ende aber was schreiben konnte und denen eine Antwort geben konnte. Und damit war dieses Problem dann gelöst. Was mir hingegen nicht so viel Spaß gemacht hat, waren wirklich Aufgaben, die sich über Monate oder Jahre gezogen haben, wo man auch gar kein Ende reingekriegt hat, weil das einfach so ein Riesenberg war. Genau. Das waren so die wesentlichen Erkenntnisse, die ich daraus hatte. Und dann musste ich natürlich auch noch ein bisschen darüber nachdenken, was bedeutet das denn nun für mich? Was macht mir denn jetzt nun wirklich? Also das ist ja kein Job, den ich mir daran überlegt habe. Sondern dann war es eher so, welchen Job könnte ich denn damit machen? Und dann kam mir irgendwann die bahnbrechende Idee, dass dass er schon in den journalistischen Bereich geht. Aber da du ja schon gesagt hast, ja, ich hatte ja gerade auch erst die Steuerberaterprüfung gemacht, das wollte ich ja auch nicht alles umsonst gemacht haben. Das wäre ja total ärgerlich, wenn ich da jetzt so viel Zeit, Geld und Nerven reingesteckt habe und dann am Ende war es eigentlich alles für nichts. Deswegen habe ich erstmal den kleinsten Weg gewählt und habe eine journalistische Weiterbildung neben der Arbeit angefangen. Habe da mal geguckt, wie gefällt mir das denn, diese Einsenderaufgaben, die ich da mache. Und da mir das dann tatsächlich auch Spaß gemacht hat und ich da auch gerne Zeit nochmal reingesteckt habe, auch neben der Vollzeitstelle, habe ich dann gesagt, vielleicht sollte ich mich dann doch mehr in dem Bereich entwickeln. Aber wie kann ich denn jetzt am besten beides vereinen? Und bin dann durch irgendeinen Gedankenblitz auf einen steuerlichen Fachverlag wie den NWB-Verlag gekommen und so dann quasi hier gelandet.
Hast du davor schon irgendwie irgendwann mal sowas, ich will es nicht publiziert sagen, aber letztendlich produziert die Steuerbranche ja so viel Text, die muss ja irgendein Mensch schreiben. Und das ist ja auch, wenn ich jetzt in eine Datenbank reinschaue wie NWB, da steht ja überall immer irgendein Name dran, der das geschrieben hat. Hast du sowas vorher irgendwann mal gemacht oder gar nicht? War das quasi
komplett? Nee, sowas habe ich gar nicht vorher gemacht. Hatte ich auch erst überlegt, ob man mal mit sowas vielleicht nebenbei anfängt. Ja. Aber als ich dann bei NWB gesehen habe, dass die ja auch quasi genau sowas suchen, dachte ich mir, nee, wie blöd wäre das denn jetzt erstmal so kleinteilig mit sowas anzufangen?
Job in Beizmann, ja.
Ich da gleich auch hingehen könnte.
Ja. Ja. Ist spannend, weil, also nur so, das habe ich tatsächlich gemacht direkt nach meinem Studium, so Mandantenmerkblätter teilweise. Das ist dann das, wo die Namen nicht dabei stehen, aber die zumindest auf den neuesten Rechtsstand zu bekommen, weil das ist, und das ist auch der Punkt, wie ich dich eigentlich auch vorgestellt habe, ich finde das wahnsinnig spannend, weil diese Inhalte, die kommen ja alle von irgendwo her und wie viel Arbeit dahinter steckt, habe ich mir am Anfang nie Gedanken gemacht. Das ist mir dann irgendwann aufgefallen, als ich selber, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin, aber das gemacht habe, wo ich dachte, so, wie viel Arbeit ich da reinstecke, um einen so ein Mandantenmerkblatt irgendwie zu aktualisieren. Und wenn ich da mal reinschaue, wie viel gibt es denn? Und was gibt es da sonst noch alles? Dachte ich mir, Halleluja, das ist ja, also da steckt ja Arbeit dahinter, aber man nimmt das irgendwie so als gegeben hin. Und ich, auch vielleicht die Frage, wann sind dir so Fachverlage oder auch NWB konkret das erste Mal irgendwie aufgefallen, wirklich bewusst. Für mich gehörte das irgendwie so zur Infrastruktur, der ist halt immer da. Ich habe es halt nicht hinterfragt. So ein Gesetzbuch, klar, der Gesetzgeber macht halt Gesetze, die muss irgendjemand abdrucken. So. Mehr habe ich das nicht hinterfragt.
Ja, ich habe es auch wirklich bis dato eigentlich gar nicht hinterfragt. Also ich habe die Produkte ja auch teilweise selbst bezogen. Ja, auch für die Steuerberaterprüfung hatte ich ja genau das Produkt, was ich jetzt ja quasi mit wo ich ja jetzt quasi für arbeite, also Steuernstudium hatte ich damals sogar, aber ich habe das natürlich nie hinterfragt, wo kommt das denn eigentlich her? Ja, das kam in meinem Briefkasten geflattert und damit war es dann auch gut. Aber genauere Gedanken habe ich mir dazu dann eigentlich nie gemacht. Klar, als ich mich dann so ein bisschen damit befasst habe, mit der journalistischen Weiterbildung, habe ich auch mal an so Texte und so gedacht, ob man sowas vielleicht mal schreibt, aber ja, ist es dann ja nicht geworden. Aber also eigentlich, bis wirklich dann der Entschluss für mich feststand, in diesen Bereich zu gehen, habe ich mich damit nie wirklich befasst, dass das ja auch irgendwann herkommen muss.
Ja, also ich fand die Erkenntnis auch so spannend und deswegen interessiert mich wahnsinnig, wie sieht denn das aus? Du hast eben schon gesagt, du arbeitest zumindest an mit für Steuer und Studium. Das ist, glaube ich, auch das, was sehr viele kennen. Ich glaube, der erste Berührungspunkt mit dem NWB-Verlag sind immer die Gesetzesbücher. Das ist, glaube ich, das ist auch das, wenn ich jemanden komplett branchenfremden mal erzähle, was ist denn ein NWB, und das taucht ja immer mal auf, sage ich, hier hast du irgendwo schon mal irgendwas mit Gesetzen gemacht, in der Oberstufe oder in der Uni, in der Ausbildung, hattest du da so gelbe Bücher? Ja, genau die. Das ist die Erklärung auch, und damit kann fast jeder irgendwas anfangen. Das ist so das Erste, aber ja, wenn man in der Branche ist, dann ist es, glaube ich, auch relativ früh dieses, ehrlicherweise, Steuerstudium, das liegt bisschen daran, vielleicht über die Ausbildung sind es vielleicht auch die Steuerfachangestellten, aber Steuer und Studium ist ja schon auch ein sehr präsentes Medium, wenn man jetzt im weitesten Sinne irgendwas mit Steuern oder Recht oder so studiert und ein bisschen Schwerpunkt macht. Was genau machst du da? Und ich will nicht sagen, was ist das Ergebnis, was du produzierst? Offensichtlich ist es am Ende so ein Heft oder so Texte, aber wie kommt es dahin eigentlich und was ist deine Rolle dabei?
Ja, also vielleicht dann auch nochmal, auch wenn es dann ja schon recht bekannt ist für die, die es dann noch nicht kennen, das ist eine Zeitschrift, die wir jeden Monat produzieren, die ist darauf ausgelegt, die Steuerberaterprüfung zu begleiten. Also die ist schon monatlich darauf abgestimmt, was könnte jetzt gerade für die Studierenden interessant und wertvoll sein. Da haben wir dann immer verschiedene Sachen drin, angefangen mit einem Schaubild, dann eine Fallstudie, die nochmal ein Thema total aufbereitet, nochmal eine Kurzklausur und jetzt auch relativ neu nochmal ein Klausurentraining. Also für alle, die dann ganz tief einsteigen wollen, nochmal ein extra Klausurentraining mit Steuerfachschulen. Und genau das ist natürlich auch die Aufgabe. Also die Autoren schicken ihre Beiträge, wir müssen aber gucken, also das passiert natürlich schon im Vorfeld, dass wir gucken, wann macht welcher Beitrag Sinn, wann möchten wir welchen Beitrag bringen, dass wir das thematisch einordnen. Dann sprechen wir mit den Autoren, fragen die, ob die sich das so vorstellen können, ob die da Interesse dran haben, kriegen dann diese Beiträge irgendwann zugeschickt, müssen die dann nochmal quasi redaktionell bearbeiten, also in unsere Formate anpassen, nochmal wichtige Sachen hervorheben, nochmal die Übungsklausuren wirklich auch nochmal durchrechnen, nicht, dass dann doch irgendwo noch ein Tippfehler sich eingeschlichen hat und die Beiträge einfach so aufbereiten, dass die am Ende nachher wirklich druckfertig in unserer Zeitschrift sind. Heißt auch nochmal die Zusammenarbeit mit dem Satz, dann nochmal gucken, passt das alles so, sind die Seitenumbrüche richtig, ist hier vielleicht nochmal zu viel Text auf der Seite, zu wenig Text auf der Seite, was wir nochmal anpassen müssen, wo wir nochmal in die Kommunikation auch mit den Autoren gehen. Und so entwickelt sich dann quasi im Laufe des Monats das Produkt, was wir dann am Ende haben und am Ende dann wirklich diese Zeitschrift haben, die wir versenden. Also ja, das sind so die wesentlichen Sachen, die mit dazu gehören. Ja.
Das heißt, die Autoren, das ist schon mal überhaupt ein wichtiger Punkt, du schreibst die nicht selbst, die alle Texte quasi. Ja. Aber das heißt, ihr habt, genau, ihr überlegt euch Themen, wo was du schon sagst, also das wisst ihr grob schon, und dann gibt es einen Pool aus Autoren, die sind,
genau.
Was sind das für welche? Ist übrigens auch generell mal ganz spannend, wenn man was Schönes liest, einfach mal diesen Namen zu suchen, auch aus Datenbanken und den mal so zu googeln oder bei LinkedIn zu suchen. Ich finde es tatsächlich manchmal ganz spannend, wer da so schreibt, weil das nimmt man ja meistens nicht wahr, wenn man da nicht bewusst mal drauf achtet. Aber manchmal lese ich was, wo ich denke so, ach danke, endlich habe ich es mal verstanden. Das sind ja keine Bestseller-Autoren, sondern das sind ja Leute, die ganz normal auch im Beruf sind. Und ich finde, manchmal ist der Kontakt auch schon ganz spannend, da einfach mal zu gucken, wer ist denn das eigentlich? Und speziell auf LinkedIn ist der Kontakt, die Kontaktanbahnung ja dann auch relativ leicht.
Das stimmt, ja.
Ja, das heißt, habt einen großen Pool und wisst dann, keine Ahnung, habt eine Liste von Leuten und wisst, was die denn inhaltlich, welche Themen die jeweils abdecken können oder wie sie das
genau aussehen. Ja, also was so deren Schwerpunkte sind. Gerade wir arbeiten auch viel mit Dozenten zusammen, die dann wirklich auch an Steuerfachschulen unterrichten, weil das einfach dem Produkt auch so jetzt geschuldet ist, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und die teilen uns natürlich dann auch mit, das und das sind meine Themenbereiche, die mache ich wirklich gerne, die kann ich gut, und da schustern wir die Beiträge denen dann natürlich auch zu. Alles andere wird dann ja nicht so viel Sinn machen, damit genau dieser Aha-Effekt dann am Ende auch erzeugt wird. Aber das ist natürlich auch bei uns dann nochmal eine spezielle Ausnahme. Das sind dann ja auch wirklich Menschen, die erklären das ja auch fast wöchentlich nochmal Studierenden oder also Prüflingen.
Beruf, Dinge zu erklären, ja.
Ja, genau, so kann man es sagen.
Und dann, gut, und dann schicken sie es irgendwann zu euch, keine Ahnung, gibt es eine Word-Datei und dann kommt quasi all das, was du beschrieben hast von Satz und Layout und Check. Und
genau.
Wie ist das bei fachlichen Themen? Das habe ich mich tatsächlich auch schon mehrfach gefragt und kenne die Antwort selber auch nicht. Wie ist das bei Fehlern inhaltlich? Sitzt du denn noch da und schlägst die ganzen Paragraphen nach, ob das denn so stimmt? Oder sind das quasi... Also irgendeine Kontrolle gibt es ja, weil, also ich meine, in der Steuerkanzlei gibt es ein Vier-Augen-Prinzip und das wäre noch peinlicher, wenn NWB da jetzt irgendwelche falschen Lösungen für irgendwas abdruckt oder so.
Das stimmt. Also es wäre auch schon sehr gut, wenn ich den Beitrag dann am Ende des Tages auch wirklich selber verstanden habe und natürlich schlage ich dann auch nochmal Sachen nach und lese es auch selber nochmal nach und gucke auch nochmal, das muss natürlich auch immer satzgenau stimmen, dass sich da nirgendwo der sogenannte Fehlerteufel eingeschlichen hat, wie man immer so nett sagt. Das machen wir natürlich, ja.
Das ist ja dann, also ich vermute, das ist dann auch nicht so wenig Arbeit, dass das dann tatsächlich nur nachvollziehen, beziehungsweise für dich wahrscheinlich auch, vielleicht teilt ihr euch das aber, das ist ja, das alles nachzuvollziehen, ist ja ein sehr breites Themenfeld. Das heißt, ich vermute mal, du bist fachlich gerade eher an der Spitze von dem, was du mal konntest. Es gibt ja so andere Berufe, wenn man Steuerberater wird und dann macht man eine Spezialisierung, dann konnte man zur Prüfung ganz viel. Und dann verliert man ganz viel Wissen, weil man nicht mehr so breit fachlich gefordert ist, sondern nur noch in seiner Spezialisierung. Das dürfte bei dir genau das Gegenteil sein, dass du eher in die Breite gehst.
Genau, das war auch etwas, was mich bei meinem Job vorher sehr gestört hat, weil ich das Gefühl hatte, ich war so sehr in einem Bereich, den ich mir auch ehrlich gesagt gar nicht selber ausgesucht habe. Also es war auch sehr viel im Lohnsteuerbereich, der jetzt nicht gerade der Bereich ist, wo jeder Steuerberater sagt, hey, super, Lohnsteuer. Und ich hatte das Gefühl, dass ich alles drumherum nach und nach vergesse, was ich mir so mühselig angeeignet habe. Und deswegen fand ich das jetzt in so einem steuerlichen Fachverlag auch einfach super, dass man nochmal so breit aufgestellt ist. Natürlich ist es auch eine anspruchsvolle Arbeit, da jeden Tag dann nochmal die Beiträge dazu zu lesen und nachzuvollziehen und Gesetze nochmal zu lesen. Aber ich finde, das macht auch schon Spaß.
Ich kann die Herausforderung, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass es Spaß macht. Aber ja, genau, es ist fachlich ist man dann, ich bin immer sehr beeindruckt von Dozenten, die vorbereiten schon auf die Steuerberaterprüfung. Und ich denke, die müssen ja immer in der Lage sein, das abzurufen. Aber es betrifft dich in dem Fall ja letztendlich ähnlich eigentlich. Du musst halt immer alles aktuell haben und kannst es dir gar nicht erlauben, dass ein Bereich so komplett blinder Fleck wird.
Das Gute ist, die Autoren schreiben die Beiträge natürlich ja auch komplett selber, heißt. In erster Linie müssen die ja die Grundlage legen und ich überprüfe es dann nochmal und schlage nochmal das Gesetz nach und haben sie dann wirklich den richtigen Satz getroffen. Das heißt, ich muss ja quasi danach nur nochmal nachlesen und gucken, passt das denn jetzt auch wirklich so? Aber ja, natürlich ist man dann auch breiter aufgestellt, als wenn man sich im Unternehmen wirklich nur mit lohnsteuerlichen Themen befasst. Das ist dann so.
Und dann kommt die Zeitschrift monatlich raus, hattest du gesagt?
Genau.
Wie viel vorher fängt der ganze Prozess an? Wahrscheinlich habt ihr, also ich stelle mir, gut, jetzt dein Hintergrund, da sind so Holzpaneele, aber ich stelle mir so eine Wand vor, wahrscheinlich digital heute, aber da, wo ihr so Themen sortiert im Sinne von, weil das Heft muss ja auch voll sein. Ihr könnt ja nicht in dem einen Monat 5 Seiten veröffentlichen, im nächsten Monat 50, sondern es muss sich ja irgendwie dann schon noch insgesamt zu so einem Produkt ergeben. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich eine Ideenliste oder auch wahrscheinlich saisonal, Prüfung ist immer ungefähr zur gleichen Zeit des Jahres, aber wie viel früher fangt ihr schon an, quasi die inhaltlichen Themen zu setzen, die Briefings an die Autoren rauszugeben und auch anzufragen, ob die überhaupt verfügbar sind dafür? Das heißt, wie lange ist die Wertschöpfung für so ein Heft?
Das dauert dann schon sehr lange. Wenn man wirklich komplett am Anfang anfängt, ist das mindestens ein Jahr vorher, dass da die Themen dann schon stehen, weil gerade auch so eine Fallstudie, die wir dann bei uns im Heft haben, die ist auch nicht in einer Woche geschrieben. Da brauchen die Autoren natürlich auch Vorlaufzeit. Um die wirklich nochmal im Detail vernünftig schreiben zu können. Das ist ja auch nicht so ein One-Pager, sondern da steckt ja auch schon einiges an Arbeit hinter. Wir haben das jetzt tatsächlich auch nicht an der Wand mit einer großen Tapete.
Schade, eigentlich habe ich es mir vorgestellt, gut, die Cover, sorry, aber das ist ein fachliches Thema, sind jetzt nicht so spektakulär, aber eigentlich habe ich es mir so vorgestellt, dass die Cover da schon hängen und dann sortiert man die Themen drunter. Dann halt nicht. aber
dann auch nicht. Nee, da sind wir dann schon digitaler unterwegs, das kann ich schon sagen. Aber gerade so die Themenfindung und die Vorlaufzeit, das ist schon wirklich sehr, sehr lange vorher, damit auch einfach genug Zeit da ist, dass man diese Themen, wie gesagt, gerade Fallstudien, Übungsklausuren, dass man die Beiträge einfach vernünftig dazu schreiben kann und die Autoren auch nicht nur eine Woche Zeit dafür haben, dann wäre es vielleicht ein bisschen knapp.
Das heißt, wir haben jetzt, also jetzt Aufnahme ist Februar 2026. Das heißt, ihr arbeitet unter Umständen schon an Themen, die noch nicht mal in 26 rauskommen, sondern vielleicht erst 27.
Also aktiv dran arbeiten, jetzt gerade noch nicht. Aber wir haben Stand heute jetzt zum Beispiel schon die Ausgabe für März jetzt fertig, damit jetzt auch in den Druck gehen kann. Also wir sind dann da schon immer mit ein bisschen Vorlauf dabei, gerade was die Drucksachen angeht. Und die Themenliste für nächstes Jahr steht natürlich dann auch schon so in groben Zügen, dass man sich sagt, ja, so und so könnten wir uns das schon vorstellen, ja.
Was macht man mit so Themen, die neu passieren, so wie zum Beispiel dieses komplette Umwerfen der Steuerberaterprüfung und so weiter, wenn ihr darauf vorbereitet, gibt es ja auch eine spannende Folge von diesem Podcast, für die Hörer gerne mal vorbeischauen, dann erfahrt ihr ein bisschen mehr, was sich da gerade tut oder perspektivisch tut. Das beeinflusst euch ja auch extrem, wenn die Prüfung dann plötzlich anders aussieht und wenn ihr, ich sag mal so, ein Jahr lang schon fast vorarbeitet, so viel Zeit gibt euch ja aktuell, wird euch ja gar nicht gegeben. Ist das denn auf Abruf oder plant ihr in mehreren Szenarien? Oder wie sieht das dann aus?
Ja, es ist ganz dankbar. Ich meine, ja, die Prüfung wird höchstwahrscheinlich modularisiert, aber die Module bleiben ja die gleichen. Also unsere Themen sind ja trotzdem noch aktuell und unsere Leserschaft braucht natürlich noch den Einspruch oder die klassischen Umwandlungsthemen, die sind ja nicht vom Tisch, also die brauchen die ja trotzdem noch. Das heißt, wir sind da in einer ganz guten Position, dass wir da nicht von heute auf morgen das ganze Produkt umstellen müssen. Natürlich gibt es dann da auch Sachen, über die man nochmal nachdenken muss, dass wir die nochmal anpassen. Da haben wir unsere Ohren schon ganz groß gespitzt, was denn jetzt nun alles noch kommt. Aber im Großen und Ganzen sind wir da zumindest erstmal noch auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen.
Okay, das heißt, irgendwann, du hast eben schon gesagt, wir haben jetzt im Februar die März-Ausgabe, die steht quasi schon. Irgendwann ist ja der Stichtag, Deadline-Tag, kennt jeder in der Steuerberatung, der 10. eines Monats, da ist viel Arbeit. Bei euch ist es, ich weiß nicht, ob es der 10. ist, aber irgendwann ist der Tag, da ist dann, ich weiß nicht, Druckschluss, keine Ahnung, wie das heißt, aber irgendwann müsst ihr ja sagen, okay, jetzt ist fertig, jetzt gibt es keine Änderung mehr, jetzt könnt ihr nicht mehr ankommen, jetzt geht es irgendwie zum Druck und dann wird es produziert.
Genau. Das muss
passiert
natürlich
das in-house? Also habt ihr im Keller viele Drucker stehen oder macht ihr das? Also wie funktioniert das rein praktisch? Es wird natürlich wahrscheinlich digital irgendwo hingeschickt, aber wie ist da der Ablauf, dass dann daraus tatsächlich ein anfassbares Produkt wird?
Ja, also wir haben tatsächlich auch eine Abteilung intern. Ich muss sagen, unser Produkt wird jetzt außerhalb gedruckt. Das haben wir ausgelagert aus Kapazitätsgründen. Da schicken wir dann wirklich erstmal die Word-Dateien hin, die kriegen wir dann im Satz zurück, gucken, passt das alles, was muss noch angepasst werden, Seitenlänge, was ich ja eben schon gesagt hatte. Ja. Das wird nochmal alles angepasst und irgendwann haben wir dann eine finale Version, die wir haben und die schicken wir dann nochmal dem Dienstleister, dass der uns das nochmal schön als Heft fertig macht.
Okay, und dann, genau, gut, und dann wird gedruckt und dann verschickt. Das ist ja auch da die Dimension vielleicht, wie hoch ist die Auflage ungefähr? Also, dass man sich grob das vielleicht vorstellen kann, es werden ja mehr als 10 Heftchen sein.
Das stimmt. Gerade bei uns sind das so um die 3000 Abonnenten, die wir dann haben.
Sehr regelmäßig, ja. Und dann werdet ihr wahrscheinlich auch sowieso immer mehr produzieren, weil ich kann sie ja auch meines Wissens auch so kaufen, einzeln beziehen oder wie auch immer, wenn ich kein Abo habe oder nicht. Weiß ich gar nicht. Sie liegen bei uns immer regelmäßig rum, aber wir haben sie halt auch abonniert.
Ja. Das ist dann wahrscheinlich auch der Unterschied. Und ich muss auch zugeben, so ganz genau kann ich dir das jetzt gar nicht beantworten. Dafür bin ich dann, glaube ich, noch zu kurz
zu
noch im Unternehmen. Genau. Und damit habe ich dann bisher noch nicht so viel zu tun. Es kann sein, dass das noch kommt, aber da hatte ich jetzt noch keine Einblicke.
Wie siehst du generell die Entwicklung? Ich meine, das ist jetzt noch ein sehr, in Anführungszeichen, Oldschool-Produkt. Wird sowas in 5 bis 10 Jahren noch geben? Oder ist das irgendwann alles NWB-Datenbank, darin geht alles auf? Oder die KI von NWB heißt ja Kira. Frage ich in Zukunft einfach nur noch Kira und der schmeißt mir dann die ganzen, was ihr da heute noch per Handarbeit quasi macht, irgendwann einfach aus? Oder wird das bleiben? Wie siehst du das?
Also, ich glaube, beziehungsweise wäre ja auch schlecht, wenn ich das anders sehen würde, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass das so bleiben wird. Zum einen haben die Leute noch total gerne ein fertiges Produkt nachher in der Hand. Gerade zum Lernen macht man da gerne nochmal ein paar Markierungen drin, macht sich nochmal ein Post-it dran. Ich zum Beispiel habe mir auch gerne nochmal wir haben immer noch ein Schaubild des Monats mit drin. Das habe ich mir damals immer gerne noch abgeheftet, dass ich da wirklich so einen Übersichtsordner habe. Aber wir sind natürlich auch nicht ganz hinterm Mond. Wir haben ja schon eine entsprechende Datenbank. Also wir haben zu unserer Zeitschrift immer einen Prüfungscoach, wo alle Beiträge gesammelt werden, nach den einzelnen Tagen, Prüfungstagen aufgegliedert. das kann man sich ja schon alles auch online ansehen. Und die Beiträge, die haben ja nach wie vor Wirksamkeit. Die Beiträge wird man auch in 5 Jahren noch brauchen, wenn man gerne in die Steuerberaterprüfung gehen möchte. Das heißt, ob man sich die jetzt online anguckt oder dann doch in Print, ich denke, da wird sich dann gar nicht so viel dran ändern. Und da wir ja schon den Prüfungscoach haben, den man sich dann auch gerne angucken kann, wo man wirklich nochmal eine umfassende Übersicht hat, das kann ja auch jetzt schon genutzt werden.
Ja.
Ja, also persönliche Erfahrung glaube ich in dem Bereich tatsächlich auch. Ich glaube schon, dass viele Printprodukte es schwer haben werden, aber gerade Studium, also wird jeder, der irgendwie studiert und gerade Ausbildung macht oder immer, werden die meisten Hörer irgendwie sein. Das sind schon was an. Es arbeitet sich schon anders an einem Bildschirm oder mit irgendwas, was man auch mal im Zweifel ein bisschen anmalen oder einkreisen oder markieren kann.
Das stimmt. Also klar, es ist halt irgendwie, die Welt wird immer digitaler, aber gerade so was Studierenden angeht, haben es dann doch wieder nochmal irgendwie physisch in der Hand. Ich muss auch sagen, da schließe ich mich gar nicht aus. Ich hatte die Zeitschrift damals auch noch als quasi richtiges Produkt, das ich nach Hause bekommen habe, einfach weil ich dann gerne nochmal was markieren wollte, was nachrechnen wollte, nochmal eine Bemerkung an den Rand schreibe. Und ich glaube, so geht es dann doch noch vielen, aber für alle, die das nicht so gerne haben wollen, die können es natürlich auch einfach online mitgehen. Und da ändert sich ja nichts daran.
Wahnsinnig spannend. Wie ist es? Du hast jetzt natürlich einen sehr, sehr, ich muss mal sagen, nicht einen Weg, plan, also einen Weg durch dein Leben gemacht, um da zu landen, wo du gerade bist, der wahrscheinlich deswegen auch spannend, oder ich finde deswegen spannend, weil er nicht so ganz geradlinig zielgerichtet war. Wenn du dich jetzt heute umschaust oder auch auf dein Leben schaust, wenn ich als junger Mensch jetzt sagen würde, oh, sowas würde ich auch gerne machen, wie würde ich denn da am besten hinkommen? Ich muss ja hoffentlich nicht erst beim Finanzamt studieren, dann zur Steuerkanzlei gehen, dann in ein Unternehmen gehen und dann in einen Verlag gehen. Was ist da die besten Voraussetzungen, wenn ich als junger Mensch oder der beste Weg, der direkteste Weg, quasi was Ähnliches zu machen?
Also ich glaube, den einen perfekten Weg gibt es dafür jetzt gar nicht. Also gerade bei uns in der Abteilung arbeiten auch ganz verschiedene Menschen, die ganz verschiedene Sachen studiert haben oder verschiedene Ausbildungen gemacht haben. Darunter auch welche, die auch direkt schon im NWB-Verlag damals die Ausbildung gemacht haben. Ja. Und ich glaube, da muss man dann einfach so ein bisschen darauf gucken, was gefällt mir denn. Wie ich schon gesagt habe, eigentlich müsste man direkt mal nach dem Abitur so ein Berufscoaching machen, dass man mal guckt, in welche Richtung möchte ich denn gehen. Und ich finde, so ganz plan kann man sein Leben eh nicht. Also wenn man zum Beispiel zum NWB-Verlag möchte, dann kann man natürlich, der direkteste Weg ist da erstmal eine Ausbildung zu machen. Aber wenn man jetzt erstmal noch andere Interessen hat und noch was anderes studieren möchte, dann sollte man das erstmal machen. Und wenn man danach dann findet, oh, der NWB-Verlag ist aber ein attraktiver Arbeitgeber, kann man vielleicht auch mit dem Studium, was einen ja schon vorher interessierte, das wird ja vielleicht thematisch irgendwie in die Richtung gehen, kann man da dann ja vielleicht auch landen.
Ja. Du hattest, wie stehst du auch, du hattest jetzt schon ein paar Mal gesagt, du würdest es dir wünschen, dass man das standardmäßig sehr früh in der Schule macht. Und ich hatte tatsächlich was Ähnliches sehr früh. Das Problem ist nur, man weiß ja noch nicht so richtig, was man mag. Und so diese, deine Definition von, was du magst, im Sinne von, da kommt jemand und du kannst es abschließend lösen und quasi wieder zurückgeben, und nicht dieses ewig lange Projekte, die nie fertig irgendwie sind, man aber trotzdem mal dranbleiben muss, das hätte ich persönlich mit 18 nicht beantworten können, weil was ich sagen kann ist, ja, keine Ahnung, Sport ist okay, Mathe fällt mir ganz leicht, finde ich aber auch langweilig und Englisch ist auch doof. Das ist ja meine Lebenserfahrung gewesen und darauf aufbauend, ja, weiß ich nicht, wäre es auch nicht so zielgerichtet gewesen. Und eigentlich finde ich es, Habe ich eben eigentlich auch schon angesprochen, ich finde es erstens irgendwie mutig, dass du das auch nochmal in Frage stellst, nachdem du quasi die Karriereleiter schon einmal bis zu Ende durchgeklettert bist eigentlich. Und dadurch kannst du aber auch, würde ich mal sagen, so eine Neuorientierung ja viel besser für dich irgendwie zu einem Ergebnis bringen. Weil das ist ja das, also was heißt das Problem? Das ist vielleicht auch einfach Lebensabschnitt. Das kriegst du mit 18, 20 Jahren halt auch einfach nicht hin, weil du noch nicht weißt, was gibt es denn eigentlich? Und du weißt noch gar nicht, welche Art von Projekten und Aufgaben und Umfeldern dir liegen und welche nicht. Hast du das jemals bereut in dem Sinne? Vermutlich nicht, nachdem du ja schon zweimal gesagt hast, das ist eigentlich sollte es jeder viel früher machen.
Ach, das finde ich eine sehr schwierige Frage, weil ich finde, wenn ich das jetzt nicht so spät gemacht hätte, dann wäre ich jetzt natürlich an einem anderen Punkt in meinem Leben. Dann wäre ich irgendwie, dann könnte man das wahrscheinlich überhaupt nicht vergleichen, was ich jetzt an Arbeit machen würde. Deswegen würde ich sagen, in dem Sinne habe ich es nicht bereut. Und ich glaube auch grundsätzlich, weiß ich nicht, das wird schon so passen. Also wer weiß, wenn ich das direkt nach dem Abi so gemacht hätte, wer weiß, wo ich dann heute gelandet wäre, dann wäre ja doch nochmal deutlich viel anders geworden in meinem Leben. Deswegen, ich denke, nee, bereuen würde ich sagen, das wäre jetzt das falsche Wort.
Okay, aber, und das, da ziehe ich meinen Hut davor, diesen Mut, das tatsächlich zu machen. Und offensichtlich, du wirkst ja da irgendwie wie angekommen, für jetzt da sehr, sehr glücklich. Und ich glaube, das kann tatsächlich auch Inspiration für viele sein, weil ich kriege gerade auch, ich höre das immer mal wieder auch von Leuten, die schon sehr lange in dem Berufsleben irgendwie sind, dass sie sagen, irgendwie ist es das nicht, aber es ist doch jetzt doch, das wäre denn doch jetzt zu viel Aufwand, das nochmal wieder in Frage zu stellen und wieder von vorne anzufangen. Und irgendwie fängt man ja nicht bei vorne an. Man wird ja nicht wieder 18-jähriger Praktikant, sondern man baut ja auf das auf, was man macht, selbst wenn man in dem Feld komplett neu ist. Und das finde ich schon mutmachend, dass du das gemacht hast. Und können sich wahrscheinlich ein paar von inspirieren lassen.
Ja, was ich auch immer viel höre, ist, ja, ich bin zwar unglücklich in meinem Job, aber ich weiß ja nicht, ich habe ja nicht so dieses eine Ding wie du mit dem Journalismus, was mir dann wirklich Spaß machen würde. Aber das ist mir ja auch erst recht spät eingefallen und dafür habe ich mir auch wirklich ein Berufscoaching und was weiß ich was alles machen müssen. Also es war ja auch nicht einfach da, aber wenn man sich mal damit befasst, mit was macht mir denn nun wirklich Spaß und vielleicht sich da auch nochmal jemand Externes mit ranholt und sagt, du, was kann ich denn überhaupt gut? Was willst du mir denn jetzt eigentlich sagen, was ich gut kann? Das ist auch immer noch mal ganz interessant, was auch andere dann für eine Einschätzung von einem haben.
Vielen lieben Dank für deine spannenden Einblicke, für, finde ich tatsächlich, auch mutmachenden Shift, den du da gezeigt und damit gezeigt hast, dass das auch geht und dass man am Ende dann doch auch das finden kann, wenn man nicht erst 18 ist, sondern sondern es auch später noch finden kann. Ja, vielen lieben Dank. Und
ja, ich danke auch.
An euch, liebe Hörer, Zuschauer, wo auch immer. Wichtiger Hinweis an der Stelle nur, uns kann man nicht nur sehen, sondern auch, nicht nur hören, sondern auch sehen auf YouTube beispielsweise. Abonniert gerne diesen, diesen Podcast-Feed, diesen YouTube-Kanal und schreibt vielleicht einen netten Kommentar oder eine Frage. Wo würde man dich erreichen, wenn man dich erreichen möchte? Steuer- und Studium-Leserbrief wahrscheinlich.
Genau, ganz Briefe dann bitte. Nee, da könnte man uns dann schon mit E-Mail-Adressen auch mittlerweile erreichen.
Fantastisch. Vielen lieben Dank und wir hören uns das nächste Mal. Ciao, ciao.